Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex.
Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch.
Und mein Name ist Lynn Schütze.
Und wir sitzen hier bei mir zu Hause im Schlafzimmer, unserem professionellsten Tonstudio der Welt. Eigentlich haben wir auch tatsächlich ein richtiges Tonstudio, in das wir manchmal gehen. Und dann
aber
fühlen wir uns natürlich seriöser.
Manchmal ist es auch schön, einfach im Bett aufzunehmen.
Man fühlt sich kurz wieder wie in einer WG mit seiner besten Freundin, hat seinen Laptop und seine ganzen Zettel und Notizen auf dem Bett ausgebreitet. Und man muss ja auch immer dafür sorgen, dass der Sound gut ist. Und deswegen ist mein komplettes Zimmer hier mit Dingen ausgestattet. Also Decken, alles Mögliche liegt auf dem Boden, inklusive Freddo, weil der auch immer ein Polster hat. Also sein Fell ist natürlich...
Das ist ein gutes Polster.
Nur, es macht manchmal Geräusche, aber die schneiden wir natürlich hier raus.
Ja, und es ist irgendwie auch, oh Mann, ich finde es manchmal so ein bisschen kuscheliger und vertrauter als in so einem professionellen Studio. Aber eigentlich natürlich sind wir sonst ganz professionell und machen einen ganz seriösen Job.
Also anhand unserer Aufnahmesituation bitte gleich nicht auf den Umfang der Recherche schließen.
Bitte nicht, sage ich jetzt schon mal.
Eigentlich war es gerade von uns nicht, also psychologisch nicht so klug.
Ach, ist mir
egal. Eigentlich wären wir so, hallo, willkommen, wir berichten hier live aus dem Gericht.
Tagesschau, mein Name ist Lynn Schütze und jetzt geht es los.
Ins Studio, ich schalte zu Leonie Bartsch.
Live. Nein.
Welchen Fall hast du heute für mich, Lynn?
Erstmal habe ich einen zu dumm zum Verbrechen für dich, Leo.
Okay.
Und das ist was, was mich wirklich schmunzeln lassen hat, gerade als ich es durchgelesen habe.
Schmunzeln klingt immer so, es ist nicht ganz so lustig.
Doch, ich fand es schon sehr lustig. Ich fand Schmunzeln nur ein süßes Wort.
Stimmt. Ja. So wie Bummeln. Okay.
So wie Bummeln und plauschig und so weiter und so
Mollig.
Fort.
Mollig.
Ja. Es geht um einen 27-jährigen Mann, der 2012 in Leipzig ein Jackett stehlen wollte.
Und Entschuldigung, ein was?
Ein Jackett. Eine Anzugjacke.
Ich habe verstanden, es ist eine neue Marke, die ich verpasst habe. Okay.
Nee, das zeigt auch mal wieder, dass wir hauptsächlich in Jogginghose aufnehmen, weil wir noch nicht mal Jacketts kennen, gefühlt. Aber ja, ein
Jackett.
Sakko wollte er klauen.
Okay, ein Vornehmen,
genau.
Ein Gentleman-Verbrecher.
Genau, er hat sich gedacht, das mache ich einfach so. Ich nehme mehrere Sakkos mit in die Umkleidekabine und dann ziehe ich eins an und gehe einfach damit raus. Und das bemerkt ja niemand, ne?
Ja, finde ich nicht den dümmsten Plan. Also den Wald vor lauter Bäume nicht mehr sehen, ist so ein bisschen die Richtung.
Ja, das Problem ist nur, er hat dieses Sakko angezogen und hat irgendwie vergessen, den Haken rauszunehmen.
Wie?
Er hatte hinten den Haken noch drin. Also der Kleiderhaken, der war dann einfach über seinem Kopf. Der war sozusagen in den Schultern drin.
Wow, das ist nicht klug.
Das ist richtig dumm.
Dumm.
Und dann ist er rausgelaufen und die Leute waren so... Ist das eine wandelnde Kleiderstange oder was ist da los? Ja, es war sehr auffällig, dann ist er sofort gefasst worden. War dumm.
War dumm. Dumm, 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 dumm.
Und ich würde sagen, Leo, damit kommen wir jetzt auch zu meinem Fall. Mein Fall ist diesmal ein Fall, der schwer zu durchblicken ist teilweise, aber wirklich eine Geschichte ist, sowas habe ich noch nie gehört.
Ich weiß bisher noch gar nicht, was du mir heute erzählst. Kannst du mir ein bisschen was verraten? Welches Land gehen wir? Oder was für eine Art von Fall? Ist es ein Cold Case? Brauche ich einen Notizblock? Oder brauche ich wieder so ein Boxkissen? Machen wir so eine Jeffrey Epstein-Wiederholung? Wie sieht's aus?
Teils, teils. Ich glaube, du hast sogar von diesem Fall schon mal gehört. Einigen True Crime Ultras mag er bekannt sein. Hm. Er ist bekannt unter dem Namen der Pizzabomber.
Ein
sehr verwirrender Fall. Ein Fall, der auch noch viele Fragen aufwirft.
Geil, dass du den Fall besprichst.
Ja.
Den hatte ich super lange auf meiner To-Watch-List.
Ja.
Also ich habe die Doku mal irgendwann vor Ewigkeiten angefangen. Ich fand sie auch mega gut. Ich weiß gar nicht, warum ich sie nicht weitergeschaut habe.
Sie ist sehr verwöhnt, aber heute kriegt ihr hier die ganze Geschichte.
Oh mein Gott, ich bin so ready.
Los geht's. In der Küche von Mama Mias Pizzeria herrscht schon am Morgen geschäftiges Treiben. Aus einem Küchenradio dudelt ein italienischer 60er-Jahre-Schlager. Die Mitarbeiter rollen Hefeteig aus. Die Steinöfen laufen bereits heiß und so langsam trudeln die ersten Bestellungen ein. Mehl liegt verteilt auf den Arbeitsflächen, Tomatensoßenspritzer kleben hier und da und es duftet nach frischem Teig. Es ist ein ganz normaler Donnerstag. Der 28. August 2003. Ein schwüler Spätsommermittag im amerikanischen Erie, der viertgrößten Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Es war einmal eine florierende Industriestadt, die mittlerweile den Anschluss zur modernen Welt verpasst hat. In dieser Stadt gab es mal ganz viele Geschäfte, die mit Leben gefüllt waren. Mittlerweile sind die eher ein bisschen heruntergekommen. Hier leben Handwerker, Arbeiter und einfache Leute. Leute, die morgens zur Arbeit gehen und abends hungrig nach Hause kommen. Viele von ihnen bestellen dann eine Pizza bei Mama Mias Pizzeria. Um 13.30 Uhr klingelt das Telefon. Eine Bestellung geht ein. 2 kleine Pizzen mit Salami und extra Peperoni. Es dauert keine halbe Stunde, dann ist das Essen fertig zur Auslieferung. An diesem Tag hat der 46-jährige Brian Wells Dienst. Er arbeitet seit 10 Jahren für Mama Mias Pizzeria und gilt als verlässlicher Mitarbeiter. In der ganzen Zeit ist er nur einmal zu spät zur Arbeit gekommen und das war an einem verregneten Montag, als einer seiner geliebten Katzen eingeschläfert wurde. Brian hat schütterndes Haar und trägt eine große Brille. Er ist ein unscheinbarer Mann, freundlich, höflich, zurückgezogen. Er lebt allein mit 3 Katzen. Seit 30 Jahren fährt er schon Pizza aus. Früher hatte er oft mit Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. Mittlerweile geht es ihm aber besser. Aber er fühlt sich oft einsam. Deswegen nimmt er einige Male im Monat die Dienste von Prostituierten in Anspruch. In seiner Freizeit liebt er es, Zeitungsrätsel zu lösen. Dieses Jahr möchte er an dem Wettbewerb Die große Schlüsselsuche der Lokalzeitung teilnehmen. Die Zeitung veröffentlicht dann Hinweise, die zusammengesetzt das Versteck von verschiedenen Schlüsseln verraten. Und der allerletzte Schlüssel passt dann zu einer Box, in der 2.500 Dollar auf den Gewinner warten. Brian ist sich sicher, dieses Jahr wird er der glückliche Gewinner sein.
Das ist ja total spannend, dass er selber Fan ist von Rätseln und auf gewisse Art und Weise auch von einer Schnitzeljagd. Weil wenn mich eine Sache an diesen Fall erinnert, dann ist es tatsächlich, dass es ein riesengroßes Rätsel ist. Eine True-Crime-Schnitzeljagd.
Ja, Brian weiß noch nicht, dass er bald ein riesiges Rätsel lösen muss, was er eigentlich nicht lösen will. Heute ist seine Schicht eigentlich schon zu Ende. Gleich will Brian zu Hause mit seiner Mutter noch ein paar Videos schauen und Pizza essen. Dennoch erklärt sich Brian jetzt bereit, eine letzte Bestellung auszuliefern. Und das ist die Bestellung, die eben eingegangen ist. Das sind die beiden Salami-Peperoni-Pizzen, die per Anruf bestellt wurden. Brian schnappt sich jetzt die Kartons und steigt in sein Auto. Das ist ein grüner Geometro. Sein Weg führt ihn durch die Straßen der Kleinstadt in Richtung Süden. Die Lieferadresse, 8631 Peach Street, liegt in einer entlegenen Seitenstraße. Hier steht ein einsamer Funkmast. Die Gegend darum ist verlassen. Nur ein kleines Einfamilienhaus steht ganz in der Nähe. Ein seltsamer Ort, denkt Brian noch. Etwa eine Stunde später taucht Brian in einer Filiale der PNC Bank im Zentrum von Erie auf. Mit schnellem Schritt betritt er das Gebäude. Doch jetzt sieht Brian anders aus als noch vor einer Stunde. Statt seiner Uniform trägt der Pizzalieferant jetzt ein weißes Baumwollshirt der Marke Guess.
Also komisch, jetzt trägt er komplett andere Kleidung.
Ja, er trägt halt dieses T-Shirt, auf dem Guess steht. Und unter diesem T-Shirt zeichnet sich eine merkwürdige Wölbung ab. Es wirkt irgendwie fast ironisch, weil auf Deutsch bedeutet Guess ja rate mal.
Also man sieht einfach nur die Marke Guess oder steht da wirklich irgendwie groß, groß drauf?
Also steht halt groß die Marke Guess drauf.
Mhm, ja, das ist schon ganz schön merkwürdig. Also
ja, also erstmal nicht, aber
wenn man von dem Fall schon mal gehört hat, dann schon.
Ja, es fällt jetzt auch noch etwas auf. Statt der Pizzen hält Brian nun einen schwarzen Spazierstock in der Hand. Aber diese Gehhilfe ist ehrlich gesagt einfach nur ein Ablenkungsmanöver. Nämlich tatsächlich handelt es sich hierbei um ein selbstgebautes Gewehr. Die Waffe ist geladen und voll funktionsfähig. Brian übergibt jetzt der Bankmitarbeiterin einen handgeschriebenen Zettel. Darauf sind folgende Worte zu lesen. Versammeln Sie die Angestellten mit Zugangscodes am Tresorraum. Machen Sie schnell und füllen Sie eine Tüte mit 250.000 Dollar ab. Sie haben nur 15 Minuten. Um seiner Forderung Gewicht zu verleihen, hebt Brian jetzt sein Shirt und enthüllt die rätselhafte Wölbung. Um seinen Hals hängt eine Metallvorrichtung, die wie eine Handschelle aussieht, ein schwarzer Kasten. Von dem geht ein beunruhigendes Ticken aus. Tick, tick, tick. Es ist eine Bombe, die jederzeit explodieren könnte. Und damit würde Brian alle um sich herum töten. Tick, tick, tick. Brian erklärt jetzt mit sehr ruhiger Stimme, dass jemand ihm diese Bombe umgelegt habe. Und dass er sich genauso an diese Anweisung halten muss, wie auch die Bankmitarbeiterin.
Okay, ich habe selten von einem Kriminalfall gehört, der so, also so verwirrend ist. Der war gerade noch Pizza austragen und jetzt kommt er in die Bank rein und hat einfach eine Bombe um den Hals. Man fragt sich ja direkt, warum? Also hat er das extra gemacht oder ist er gerade selber zur Geisel geworden? Das ist so ein Plot-Twist. Er hat gerade einfach Pizza ausgetragen und jetzt will er $250.000 erpressen und übergibt den halt diesen Zettel. Ich finde das so gruselig und ja, also ich kann dir gar nicht sagen, wie merkwürdig ich das alles finde.
Also es ist natürlich total verwirrend, jetzt auch für die Bankmitarbeiter. Die haben das Gefühl, sie werden überfallen, aber der Typ, der sie überfällt, der sagt, eigentlich bin ich auch nicht der Täter, sondern mir wurde diese Bombe umgeschnallt. Und ehrlich gesagt ist es für die Bankmitarbeiter jetzt auch nicht so einfach zu reagieren, weil es ist fast unmöglich, innerhalb von wenigen Minuten in den Tresorraum zu gelangen. Außerdem ist die Managerin der Filiale gerade in einer Mittagspause und ohne sie kann man nicht in den Tresorraum. Also schnappt die Mitarbeiterin, die jetzt mit Brian redet, das gesamte Geld, das sie hat, das sie in den Kassen finden kann. Und das sind $8.702. Viel zu wenig. Brian schwitzt jetzt. Dann schnappt er sich den Geldbündel und jetzt wird es wieder ein bisschen komisch, ein Lutscher aus einem Behälter am Schalter. Also weißt du, manchmal gibt es ja so Lollis am Schalter.
Komisch.
Ja, den nimmt er mit, steckt er sich jetzt sehr lässig in den Mund und verlässt die Filiale.
Also wenn ich das jetzt so gesehen hätte, würde ich mir glaube ich erstmal denken, ah ja, okay, die Bombe ist fake, weil niemand, der gerade vielleicht selber zur Geisel geworden ist und eine Bombe um den Körper geschnallt bekommen hat, ist noch in der Laune, einen Lolli zu lutschen. Also du bist ja eigentlich in Panik, in Todesangst, hast keinen Hunger, willst einfach nur fliehen und bist vielleicht auch gar nicht so glücklich über diese $8.702, weil wenn irgendwer dich beauftragt hat, $250.000 zu besorgen, dann hast du diese Person hier jetzt gerade enttäuscht. Und wenn du selber das alles gemacht hast und das hier so ein bisschen in die Richtung geht, sehr schief gegangen ist, zu dumm zum Verbrechen, dann wärst du vielleicht auch nicht so glücklich, weil du viel weniger bekommen hast. Aber er geht ja jetzt aus der Bank, weil es gibt ja keine andere Lösung, ne?
Genau, er geht raus und er kommt aber auch nicht besonders weit, weil über die in der Bank installierten Sicherheitssysteme ist bei der Polizei längst ein Notruf eingegangen. Die Beamten suchen bereits nach Brian, dem Bankräuber, weil die Beamten sind sich ziemlich sicher, Brian ist der Täter, der hat das alles inszeniert und der wollte einfach die Bank ausrauben. Und es dauert auch nicht mal 15 Minuten, dann wird Brian bei einem nahegelegenen Parkplatz einer McDonald's-Filiale gefasst. Die Polizei zwingt Brian jetzt auf die Knie zu gehen und sie legen ihm Handschellen an.
Ganz schön mutig, dass sie sich überhaupt ihm nähern und ihm Handschellen anlegen, weil er ja wirklich einfach die Bombe auch explodieren lassen könnte.
Das glauben die in dem Moment eher nicht. Brian lässt jetzt auch einfach alles geschehen. Der ist ja auch total entspannt. Er hat aber auch nicht wirklich eine andere Wahl. Während die Beamten jetzt auf Verstärkung warten, beginnt Brian eine abenteuerliche Geschichte zu erzählen. Er sagt jetzt, was angeblich bei der Pizzalieferung passiert ist. Man solle ihn unter einem Vorwand der Pizzalieferung an einen entlegenen Ort gelockt haben. Es war ein einsamer Funkturm, dort ist er aus dem Auto gestiegen und ein paar Schritte über den staubigen Weg gelaufen. Plötzlich sei dann eine Gruppe schwarzer Männer aufgetaucht. Es folgte ein brutaler Übergriff. Mit vorgehaltener Waffe wurde Brian jetzt gezwungen, das Kästchen um seinen Hals zu legen. Anschließend hat man ihm dann Anweisung zum Bankraub ausgehändigt. Drei der unbekannten Täter, sagt Brian, würden jetzt jeden seiner Schritte genau überwachen. Und diese Festnahme, die war so gar nicht ein Teil des Plans. Deswegen sagt Brian jetzt auch, dass die ihn eigentlich gehen lassen müssen, weil er muss ja noch Sachen machen, er wird die ganze Zeit überwacht. Und für die Beamten ist das aber eher so, diese Geschichte wirft total viele Fragen auf. Kann das überhaupt stimmen, was Brian dort erzählt? Soll wirklich irgendjemand dahinter stecken, eine Gruppe, die jetzt diese Bombe gebaut hat und einem Unschuldigen die um den Hals gehängt hat? Oder erzählt Brian halt gerade einfach nur eine Story, damit er wieder freikommt?
Also Brian möchte jetzt zurück zu seinen Entführern, damit die wahrscheinlich seine Bombe einfach von seinem Körper entfernen, oder?
Genau, seine Stimme ist auch noch relativ ruhig. Er fragt mehrfach die Beamten sehr höflich, ihn aus den Handschellen zu befreien. Er sagt auch, dann könnte er ihnen die Notizen zeigen, die in seinem Auto liegen und die wichtige Information zu seinem Auftrag beinhalten. Und da sind auch die Hinweise, wo denn die Schlüssel versteckt sind, um die Bombe von seinem Hals zu entfernen. Die Beamten glauben Brians Geschichte aber nicht, bis ein Polizist Brians T-Shirt aufschneidet. Darunter kommt ein schwarzer Kasten zum Vorschein. Darin sind Uhren, ähnlich wie Eieruhren, die runterticken. Ein Mobiltelefon, rote, gelbe und grüne Drähte. Um Brians Hals hängt die Vorrichtung, die einer riesigen Handschelle ähnelt. Geöffnet werden kann sie nur durch ein Zahlenschloss und vier Schlüssel, die in beschriftete Schlüssellöcher passen.
Oh Gott.
Auf der gesamten Bombe sind Notizen geschrieben.
Oh.
Kritzeleien und Anweisungen. Und eins ist ganz deutlich zu hören. Das Ticken. Tick, tick, tick.
Also ich finde es so schlimm. Und ich finde es auch schlimm, dass sie es erst jetzt richtig glauben. Mhm. Also das, da geht ja jetzt gerade wertvolle Zeit irgendwie flöten, weil da viel sich irgendwie unterhalten wurde. Klar, die brauchen erstmal alle Informationen von Brian. Aber erst jetzt glauben sie ihm ja. Und das bedeutet ja jetzt auch, dass sie wirklich wenig Zeit haben, noch zu handeln.
Ja, du sagst es schon richtig. Jetzt glauben sie ihm. Nämlich einer der Officer, der schreit jetzt, es ist eine Bombe. Und die Beamten rennen jetzt wirklich fluchtartig von Brian weg. Und was machen sie jetzt? Sie isolieren ihn und halten ihn weit von ihnen entfernt, damit ihnen nichts passiert, weil jeder von ihnen weiß, die Bombe könnte jede Sekunde hochgehen. Keiner will sein Leben riskieren und deswegen alarmieren die Polizisten jetzt erst den Kampfmittelräumdienst. Sie selber machen aber nichts, also sie nehmen Brian nicht die Handschellen ab, sie versuchen nicht, die Bombe zu entschärfen, sie warten einfach nur auf das Team, das die Bombe eigentlich entschärfen soll.
Die meisten dieser Beamtinnen und Beamten, muss man natürlich auch dazu sagen, haben wahrscheinlich sowas noch nie in ihrem ganzen Leben erlebt. Die wissen wahrscheinlich auch gar nicht, wie man jetzt damit umgehen soll. Und dann auch noch unter so viel Druck zu agieren, ist, glaube ich, auch total schwierig. Ich wüsste auch gar nicht, was ich machen würde.
Ja.
Aber was ich, also ich erinnere mich wirklich an nicht mehr viel von der Dokumentation, eigentlich an fast gar nichts. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit super gespannt, was wirklich dahinter steckt. Was ich aber noch im Kopf habe, ist die Szene, wo Brian vor dem Auto sitzt und erzählt. Und was mir nicht aus dem Kopf gegangen ist, ist die Art, wie er spricht. Also er erzählt das ja total ruhig. Er ist die ganze Zeit über fast schon so, ja, und dann ist das und das passiert. Wo ich so dachte, du könntest gleich in die Luft gehen und also warum hat er keine Panikattacke? Das würde mir nur einleuchten, wenn er mit in dem Plan drinsteckt und weiß, wer die Bombe entschärfen könnte.
Ja, also du hast total recht. Es war total merkwürdig, wie ruhig Brian war, aber das ist jetzt vorbei. Als der Polizist schreit, da ist eine Bombe, ist Brian auf einmal gar nicht mehr ruhig. Und das liegt auch daran, dass die Bombe um seinen Hals jetzt anfängt, immer schneller zu ticken. Tick, 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 tick.
Oh Gott, wie eine Eieruhr.
Und währenddessen sind übrigens auch verschiedene Fernsehteams schon gekommen und die fangen jetzt an zu filmen. Und diese Kameraaufnahmen gibt es auch, die kann man sich anschauen, auf YouTube zum Beispiel. Und dort sieht man, wie jetzt der Pizzabote auf einmal anfängt, nervös über den Straßenboden zu rutschen. Zu dem Ticken kommt jetzt ein Piepen hinzu. Schrill, laut, markerschütternd. Jetzt wird Brian richtig nervös. Sie wird bald zünden. Seine Stimme ist jetzt nicht mehr ruhig, sie zittert leicht. Die Bombe wird gleich hochgehen. Immer wieder bittet Brian jetzt die Polizisten, ihm zu helfen. Aber die Beamten hören nicht auf ihn. Sie wollen auf den Kampfmittelräumdienst warten. Sie wissen nicht, dass der Timer schon fast abgelaufen ist. Tick, 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 piep, 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 piep. Brian fragt jetzt nach einem Priester und er fragt nach einer Zigarette. Beide Forderungen werden ihm verwehrt.
Das finde ich auch so heftig, weil das zeigt ja, dass er mit seinem Leben jetzt schon abgeschlossen hat. Also nach einem Priester fragst du nur, wenn du weißt, dass du vielleicht gleich stirbst und nochmal von deinen Sünden beichten möchtest und von dem nochmal seinen Segen brauchst. Und das finde ich so schlimm, dass er in diesen letzten Minuten einfach weiß, was passiert, weil er die Hoffnung aufgegeben hat.
Ja, eigentlich gibt es ja Menschen, die ihm helfen könnten. Das ist dieser Kampfmittelräumdienst. Aber der steht im Verkehr, denn wegen Brians Verhaftung wurde die gesamte Umgebung gesperrt und dadurch entsteht ein Stau und dort hängt halt das Bombenentschärfungsteam fest. Auch unglaublich, oder?
Oh, so schlimm.
Gnadenlos tickt und piept die Bombe währenddessen weiter. Um 15.18 Uhr, 25 Minuten nach Brians Festnahme, zählt der Timer auf Null. Brians Augen sind jetzt weit aufgerissen. Es ist ganz ruhig. Dann zerreißt ein lauter Knall die Luft.
Oh mein Gott.
Die Bombe zündet. Ruckartig wird Brian nach hinten gestoßen. Der Sprengstoff reißt eine faustgroße, klaffende Wunde in seinen Brustkorb. Brian stößt jetzt ein letztes Röcheln aus. Dann stirbt er auf dem Gehweg des Parkplatzes. 3 Minuten später trifft das Bombenentschärfungskommando ein.
Das ist so absurd.
Ja, und du musst dir vorstellen, Brian ist da ja jetzt gerade öffentlich explodiert.
Boah.
Und währenddessen hat die Polizei zugeschaut und auch mehrere Kameras waren auf ihn gerichtet. Das wurde alles gefilmt. Es war eine öffentliche Hinrichtung und alle haben zugeschaut.
Also ich habe selten von sowas Schlimmem gehört.
Mit Brians Tod beginnt jetzt natürlich eine aufwendige Spurensuche. Als erstes nehmen sich die Ermittler den Fluchtwagen vor. Das, was Brian ja die ganze Zeit gesagt hat. Er hat ja die ganze Zeit gesagt, guckt mal in das Auto, da sind diese Notizen. Und das machen sie jetzt auch, nachdem er tot ist. Im Auto liegen tatsächlich neben den erbeuteten $8,000 und dem umfunktionierten Spazierstock auch mehrere Seiten handgeschriebene Notizen. Die Anweisung zum Überfall. Detailliert ist darin die Vorgehensweise notiert worden. Welche Bank Brian anfahren soll, wie viel Geld dort zu erbeuten ist und wie viel Zeit dafür bleibt. Hier steht auch, dass Brian behaupten soll, dass 3 schwarze Männer ihm die Bombe umgelegt hätten.
Okay, das ist natürlich jetzt super spannend, ne? Also erstmal frage ich mich, warum wurde nicht schon eher in sein Auto geschaut?
Ja.
Dinge, die man vielleicht hätte tun können, anstatt 20 Minuten einfach auf Leute zu warten, die im Stau stehen. Das ist den Ermittlern und Ermittlerinnen wahrscheinlich noch nie so passiert. Die wissen auch nicht, wie man damit umgehen soll. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass man unter Druck vielleicht da auch nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Aber was wir jetzt hier sehen, sind ja ganz viele neue Informationen, die ja auf eine Geiselnahme hindeuten, oder? Also
ja, er hatte halt wirklich diese Anweisungen, die ihm gesagt haben, was er machen soll, was er ja auch gemacht hat. Und dazu gibt es auch noch aufwendige Zeichnungen und es gibt auch noch Karten, die er mitbekommen hat.
Und wenn da steht, dass er behaupten solle, dass 3 schwarze Männer ihm die Bombe umgelegt hätten, dann kann man ja davon ausgehen, dass das wahrscheinlich nicht so war. Sonst hätte er das ja Polizei nicht sagen sollen. Das heißt, das stimmt schon mal nicht. Also wer steckt dahinter?
Ja, das ist zu dem Zeitpunkt noch unklar. Was aber richtig gruselig ist, ist, was in diesen Anweisungen steht. Darin steht nämlich, dass Brian sich nur retten könne, indem er die Anweisung genau befolge und die Codes entschlüsselt. Mit jedem Hinweis würde er einen neuen Schlüssel finden, der zu einem der Schlösser um seinen Hals passe. Nur wenn Brian tut, was man von ihm verlangt, so versprechen sie zumindest die Anweisung, würde er die Schlüssel und die Zahlenkombination finden, die er braucht, um sich von der Bombe zu befreien. Wenn er sich wehrt, würde das automatisch seinen Tod bedeuten. In den Anweisungen heißt es, es gibt nur eine Möglichkeit für dich zu überleben. Und das ist volle Kooperation. Und, da steht auch noch, handel jetzt, denke später oder du wirst sterben.
Also er befindet sich einfach in dem größten Rätsel seines Lebens. Also da hat sich ja jemand ein komplettes Rätsel ausgedacht. Allein diese Tatsache, dass es verschiedene Schlösser gibt und verschiedene Schlüssel und er das rausfinden muss. Und auch, ganz ehrlich, was denkst du denn, wie jemand agiert? In 20 Minuten so ein Rätsel zu lösen, ist doch fast unmöglich.
Ja. Und es erinnert ja auch total an diese Schnitzeljagd der Lokalzeitung, an der Brian eigentlich dieses Jahr teilnehmen wollte, wo auch die Schlüssel in die Schlüssellöcher passen müssen. Er soll ein Rätsel nach dem nächsten lösen. Am Ende ist es nur nicht so, dass wie bei dieser Schnitzeljagd aus der Zeitung Geld auf ihn wartet, sondern auf ihn hat der Tod gewartet. Es ist eine wirklich albtraumhafte Schnitzeljagd und Brian spielt in dieser Schnitzeljagd um sein Leben. Es ist so,
ist so
gruselig.
Makaber.
Es gibt hier irgendjemanden, der Spaß daran hat, ein Spiel mit einem Menschen zu spielen.
Also man merkt ja hieran, es geht auch nicht mehr nur noch um das Geld. Weil dann hättest du ihn reinschicken können und dann wäre er rausgekommen mit dem Geld. Dann wäre da irgendein Wagen vorgefahren mit Leuten, die das ihm abgenommen hätten und so weiter. Es zeigt ja eher, dass hier jemand wirklich nachgedacht hat und diesen perfiden Plan sich überlegt hat, mit dem Brian jetzt die letzten Minuten konfrontiert wurde. Und es gibt mir auch fast das Gefühl, dass das eine Person ist, die von diesem Rätsel in der Lokalzeitung wusste.
Kann sein. Es ist auf jeden Fall ein unglaublich gruseliges Spiel mit einem Menschen. Die Polizisten versuchen jetzt durch diese Protokolle irgendwie Brians Weg nachzuvollziehen. Sie übernehmen jetzt also nach der Explosion die Schnitzeljagd. Notiz für Notiz, Hinweis für Hinweis, versuchen Sie, die Rätsel zu lösen. Auf die Polizei schaut sich jetzt nochmal ganz genau die Schritte an, die Brian vor seinem Tod getan hat. Und Sie sehen, dass er vorher auf dem Parkplatz der McDonald's-Filiale in einem Blumenbeet einen Stein hochgehoben hat und dort einen Hinweiszettel gefunden hat.
Also mit der Bombe um den Körper ist er noch zum Beet gefahren und hat quasi den ersten Schritt von diesem Spiel gespielt.
Ja, und die Polizei schaut jetzt nach und sieht, dass darauf weitere Anweisungen geschrieben sind. Die Unbekannten befehlen, dass Brian zu einem wenige Kilometer entfernten bewaldeten Areal fahren soll. Dort würde er hinter einem Container die nächsten Hinweise erhalten. Sie seien, so steht es in diesen Anweisungen, mit einem auffälligen orangefarbenen Klebeband markiert. Die Ermittler nehmen jetzt die Spur auf. Und tatsächlich, an einem Baum festgebunden, entdecken sie dort das orangene Plastikband. Darauf steht Vietnam. Als die Ermittler sich gerade den neuen Hinweis genauer anschauen wollen, fährt plötzlich ein blauer Van am Ende des Waldweges vor. Der Fahrer scheint von den Polizisten überrascht zu sein. Er wendet jetzt und fährt mit quietschenden Reifen davon. Das ist natürlich total auffällig. Und die Polizei fragt sich, war dieser Mann in diesem blauen Van vielleicht der Hinweisgeber? Und davon sind sie ehrlich gesagt auch überzeugt. Aber der Fahrer oder auch die Fahrer können nicht ausfindig gemacht werden. Ihre Identität bleibt, zumindest erstmals, im Dunkeln.
Okay, das Einzige, was wir über die wissen, ist, dass die in diesem Waldgebiet positioniert wurden anscheinend oder dort gewartet haben und einen blauen Van besitzen.
Ja, der nächste Hinweis führt die Beamten zu einem Straßenschild 3 Kilometer südlich. Hier in einem Tonkrug sollte sich der nächste Brief befinden. Aber der Krug ist leer. Die Polizisten vermuten jetzt, dass die Täter, die in diesem Van wahrscheinlich saßen, die ganze Aktion schon abgebrochen haben, weil sie gemerkt haben, dass die Polizei jetzt die Schnitzeljagd übernommen hat. Die Schnitzeljagd findet somit ein Ende. Doch über eins sind sich die Beamten inzwischen sicher. Dass die Bombe an Brians Hals explodierte, war unvermeidbar. Der Pizzabote hätte die Aufgaben niemals rechtzeitig lösen können.
Ja.
Wer auch immer diese Bombe gebaut hat, der hat sich Mühe gegeben, dass auch wenn ein Bombenentschärfungskommando gekommen wäre, die hätten Probleme gehabt, das auch rechtzeitig zu entschärfen, weil es gab viele Sachen in dieser Bombe, wie zum Beispiel das Handy oder diese Küchentimer, die einfach nur ablenken sollten. Und überall standen ja auch diese Notizen, die waren wahrscheinlich auch nur, um Leute abzulenken, die Bombe nicht rechtzeitig zu entschärfen.
Was für ein sadistisches... Ja. Arschloch irgendwie. Also ja. Wer denkt sich sowas Krankes aus? Da muss ja so viel Arbeit reingegangen sein in diesen ganzen Plan.
Ja, den Beamten wird jetzt auch ziemlich schnell klar, diese Schnitzeljagd, die sollte nie gelöst werden. Und wer auch immer sich dieses grausame Spiel ausgedacht hat, der hat Brians Tod von Anfang an eingeplant. Das sind jetzt natürlich unglaublich viele Fragen. Ich glaube, so geht's dir und euch auch.
Voll.
Warum macht man das am helllichten Tag? Das haben ja alle gesehen, so, ne?
Ja.
Warum macht man es so öffentlich? Warum hat man Brian ausgewählt?
Und wer war das?
Ja, warum? Warum hat man das gemacht?
Genau, weil das Geld wurde ja auch nicht übergeben. Es hat einem nichts gebracht.
Ja, also natürlich kommt jetzt so ein Gefühl auf, dass der Täter oder die Täter Sadisten sind, die das richtig genießen. Also so, keine Ahnung, du hast dieses Gefühl von irgendwo sitzt ein kriminelles Genie oder jemand, der sich das alles ausgedacht hat, ganz genau durchdacht hat und sich freut, dass seine Schnitzeljagd so funktioniert oder nicht funktioniert.
So makaber.
Ja, auch sehr, sehr gruselig. Die Polizei befragt jetzt alle Kollegen und die Bekannten von Brian. Und dann passiert noch etwas Komisches. 3 Tage nach Brians Tod, am 31. August, stirbt der einzige andere Pizzalieferant von Mamma Mias Pizzeria an einer Überdosis. Die Umstände des Todes sind total mysteriös. Der Pizzalieferant hatte vorher rum erzählt, dass er Hilfe brauche, weil irgendwer auch hinter ihm her ist.
Gott!
Die Polizei hat dann mit diesem Pizzalieferant gesprochen und dieser Pizzalieferant hat der Polizei gesagt, dass er am Montag mit ihnen reden würde, bei ihnen aussagen würde und dann stirbt er halt am Samstag.
Oh mein Gott, das ist so gruselig.
Ja.
Aber also, Mann, ich werde ja wütend, warum haben die nicht eher mit dem gesprochen? Wenn der schon denen sagt, dass er das Gefühl hat, irgendwer ist hinter ihm her, Hat er das noch irgendwie definiert, was er damit gemeint hat?
Er hat es nicht definiert. Und die Frage ist natürlich jetzt, gab es halt was, was er nicht erzählen sollte? Und war sein Tod wirklich ein Suizid? Weil es wurde dann später auch gesagt, diese Drogen, die hat er eigentlich nie genommen. Das hat alles nicht gepasst. Und natürlich...
Drei Tage, die gleiche Pizzeria, wieder ein Pizzalieferant. Also hier hat es ja irgendwer auf Pizzalieferanten abgesehen. Mhm. Was für eine spezifische Zielgruppe.
Ja, es ist einfach merkwürdig. Aber du kannst natürlich auch vermuten, dass, wenn das die einzigen beiden Pizzalieferanten waren von dieser Pizzeria, dass die einfach miteinander gesprochen haben, dass vielleicht der auch was mitbekommen hat. Keine Ahnung.
Okay, also es könnte tatsächlich etwas sein, dass der paranoid wurde und das mit Drogen irgendwie bekämpfen wollte oder so und das vielleicht schon wirklich eine Überdosis war?
Also die Bekannten von diesem Pizzalieferanten sprechen da klar dagegen. Die sagen, dass er diese Drogen nie genommen hätte.
Ist das eigentlich bis heute ungelöst?
Das ist bis heute ungelöst. Es tut mir jetzt schon leid. Der Fall ist nicht ungelöst, aber der Suizid oder der angebliche Suizid von diesem Pizzalieferanten ist bis heute ungelöst. Von den Tätern, die Brian ermordet haben, fehlt aber weiterhin jede Spur. Es gibt keine neuen Hinweise in der Schnitzeljagd und das bedeutet auch, dass die Beamten neue Wege der Spurensuche erkunden müssen. Brian hat ja kurz vor seinem Tod erklärt, das hat er ja den Polizisten erzählt, dass er am Ort der Pizza-Auslieferung von Unbekannten überfallen wurde. Also fahren die Ermittler jetzt zu dieser Adresse, die ja auch noch bei der Pizzeria hinterlegt wurde. Das ist 8631 Peach Street in Erie. In der verlassenen Gegend beim Funkturm steht nur ein einziges Haus. Und in diesem treffen sie jetzt einen Mann namens Bill Rustin. Bill ist ein stämmiger Typ mittleren Alters, er trägt einen längeren Bart, der so von so grauen Stellen gefleckt ist, eine Hornbrille und einen zerschlissenen Blaumann. Ich habe dir mal zwei Fotos von Bill mitgebracht.
Mhm.
Wie würdest du ihn beschreiben?
Ja, der wirkt ehrlicherweise wie der Gärtner oder so, ne? Der da gerade arbeitet, der hat auch so einen Latzhosenanzug an.
Ich finde, der wirkt richtig nett. Also der hat ja auch so einen Kugelschreiber da drin, da hat er, glaube ich, so ein Buch in seinem Blaumann, in seiner Latzhose da. Er sieht einfach, also ich habe noch nie jemanden, glaube ich, gesehen, der so unschuldig aussieht wie dieser Bill.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt dieses große, bösartige, psychopathische Mastermind ist, der eine Schnitzeljagd mit Menschen durchführen wollte. Aber ist es natürlich auffällig, dass er jetzt an dieser Adresse anzutreffen ist.
Ja, und tatsächlich grenzt sein Anwesen direkt an den Ort, zu dem Brian auch gelockt wurde. Es ist ja kein anderes Haus da. Dennoch sind die Polizisten ein bisschen ähnlich eingestellt wie du. Die messen dieser Begegnung nur wenig Bedeutung zu. Die können nichts Verdächtiges feststellen. Bill sieht aus wie ein unscheinbarer Einsiedler, der nichts mit dem Fall und dieser tödlichen Schnitzeljagd zu tun hat. Alle weiteren Spuren führen ins Nichts. Die Täter scheinen einfach davongekommen zu sein.
Aber also die Polizei nimmt ihn jetzt nicht weiter unter die Lupe, aus dem Grund, dass sie sagen, der sieht nett aus?
Ja, sie haben aber auch nichts Verdächtiges, außer dass er dort wohnt.
Ja, aber das finde ich schon ziemlich verdächtig.
Ja,
also
ja.
Das wäre doch genug, um zum Beispiel eine Hausdurchsuchung durchzuführen, den zu vernehmen, Freunde, Familie, wo war der? Liest er gern Zeitung? Macht er gerne Spiele? Was für Kontakte hat er? Eine Waffe? Kann der eine Bombe bauen? Also allein das sind ja schon gerade ein paar Fragen, die man vielleicht mal auch diesem Menschen stellen könnte.
Ja, das passiert nicht.
Cool, cool.
Die Polizei macht jetzt erstmal nichts. Sie warten auf einen Hinweis darauf, dass sich jemand meldet. Und das kommt auch und anders als gedacht. Nämlich 3 Wochen nach Brians Tod geht ein Notruf bei der Polizei ein. Hier ist 8645 Peach Street. In der Garage liegt eine gefrorene Leiche, in der Gefriertruhe.
Gott, was?
Ob jemand zu Hause sei, fragt dann die Polizistin. Ja, sagt der Anrufer, eine Frau. Ihr Name ist Marjorie Deal Armstrong und sie ist extrem intelligent und sehr gefährlich, sagt der Anrufer.
Okay, Sekunde mal. Also es gibt eine zweite Leiche und jemand meldet diese Leiche. Das ist allein das ist schon richtig merkwürdig. Und es ist ja wieder die gleiche oder die fast gleiche Adresse jetzt, oder? Ist es die gleiche Hausnummer?
Es ist nicht die gleiche Adresse, aber die Adresse, die der Pizzeria gegeben wurde, die führte ja ins Nichts. Und das einzige Haus, das dort stand, ist ja die 8645 Peach Street. Und die kennen wir tatsächlich auch schon, Weil kannst du dir vorstellen, wer dort wohnt? Die einzige Person, die in der Nähe von dieser Adresse gewohnt hat?
Der nette, gemütliche Bill Rothstein.
Genau. Der nette, gemütliche Bill ist auch derjenige, der jetzt angerufen hat bei der Polizei.
Warum?
Ja, was? Er sagt, er ist fix und fertig, weil er diese Leiche bei sich entsorgen musste für diese Marjorie, also für diese Frau. Und Bill will jetzt, dass die Polizei kommt. Ich glaube, jetzt müssen wir uns kurz nochmal Bill genauer angucken. Bill ist unverheiratet. Er hat in Erie schon sein ganzes Leben verbracht. Und er liebt alles, was mit Elektronik zu tun hat.
Aha. Mhm.
Bill ist Mitte 50. Er stammt aus einer wohlhabenden Familie. Aber wurde in der Schule gemobbt. Als Junge ist er nett, höflich, etwas zurückhaltend.
Aber und lass mich raten.
Ja.
Er ist schon immer extrem intelligent.
Ja. Bill war schon immer extrem intelligent,
vor
also wirklich
allem
sehr, sehr, sehr
Mathe
intelligent.
Wahrscheinlich und Physik und Elektronik und hat sich, weil er auch nicht so viele Freunde hatte, wahrscheinlich eingeschlossen und Schnitzeljagd gespielt und Kreuzworträtsel gemacht und vielleicht auch an so einigen elektronischen Geräten rumgebastelt.
Also das mit den Kreuzworträtseln weiß man nicht. Man weiß nur, dass er in seiner Freizeit immer sehr viel an Sachen herumgeschraubt hat, viel gebaut hat. Also er ist so ein richtiger Tüftler.
Oh mein Gott. Ja.
Jetzt wird Bill natürlich sofort auf die Polizeiwache gebracht und während der Befragung dort weist er aber jegliche Schuld an dem Mord des Mannes, der in seiner Gefriertruhe liegt, von sich.
Also in seiner Gefriertruhe ist wiederum auch eine männliche Leiche. Weil
dort liegt einfach eine Leiche. Deswegen hat er ja angerufen.
Ich bin so verwirrt. Und ja. Bei ihm zu Hause wohnt aber jetzt auch noch diese Frau, Marjorie Deal Armstrong. Die wohnt da jetzt auch noch?
Nee, die wohnt dort nicht. Das ist nämlich seine Ex-Freundin.
Ach, okay.
Aber er gibt ja an, dass er diesen Toten nicht ermordet hat, sondern dass er sozusagen die Leiche nur verstaut hätte für seine Ex-Freundin Marjorie.
Und die hat ihn aber ermordet?
Die hat ihn ermordet.
Oh Gott.
Bill erzählt jetzt, dass er zunächst gezögert hätte, die Leiche zu verstecken, dann aber eingewilligt hat, aus Mitleid mit seiner aufgelösten Ex-Freundin. Er hat dann die Mordwaffe eingeschmolzen, das war eine Schrotflinte, und versteckte den Toten auf seinem Grundstück. Doch die Leiche hat Bill nicht mehr schlafen lassen, die hat ihm richtig Kopfzerbrechen bereitet.
Ja, das wäre auch komisch, wenn es nicht so ist.
Ja, er fand es halt nicht so gut, mit einer Leiche zu wohnen, weil...
Ja.
Weil seine Ex-Freundin, die hat ja auch nicht mit dieser Leiche zusammenwohnen müssen. Die hat ja das einfach an Bill abgegeben.
Ich finde den Ausdruck wohnen aber auch sehr absurd, weil die Leiche kann nicht mehr wirklich wohnen. Er verstaut hier einfach eine tote Person in seiner Garage und denkt sich jetzt manchmal, oh, das ist aber vielleicht nicht das beste Versteck. Und oh nee, ich mache mich ja auch vielleicht gerade schuldig.
Ja, und tatsächlich hat Bill damit richtig zu kämpfen. 3 Wochen lang quält er sich mit Suizidgedanken. Und als Marjorie dann verlangt, die Leiche zu zerstückeln, kann Bill nicht mehr. Und das ist, wo er bei der Polizei anruft.
Okay, jetzt verstehe ich, weil ich wäre erst total verwirrt, warum er angerufen hat, aber es erklärt natürlich einiges. Er hat einfach jetzt doch ein schlechtes Gewissen.
Er kann nicht mehr.
Okay.
Ja, also es belastet ihn persönlich so sehr, dass er die Polizei anruft. Als die Beamten jetzt Bills Haus betreten, schlägt ihn sofort ein beißender Geruch in die Nase. Im ganzen Wohnhaus türmen sich vergammelte Essensreste und stinkende Wäscheberge. Außerdem finden sie 2 tote Katzen.
Nein, er hat doch nur 3.
Ja. Und inmitten dieses ganzen Chaos, also so ein richtiges Horta-Chaos, sitzt die Beschuldigte Marjorie.
Oh.
Sie ist verwahrlost, sichtlich verwirrt und scheint die Realität nicht greifen zu können.
Okay.
Sie spuckt, tobt und rastet aus, als die Beamten sie abführen. Ich habe dir auch ein Foto von ihr mitgebracht.
Mhm.
Ja. Sie noch einmal beschreiben?
Also das Foto zeigt sie jetzt hier auf der Polizeiwache, glaube ich. Hinter ihr ist eine Polizistin. Ja, sie sieht schon eher ungepflegt aus und auch nicht glücklich. Aber ja, sie wird auch gerade abgeführt. Also man denkt, es sieht so aus, als ob sie gerade noch irgendwie fluchen würde oder so. Sie trägt auch so einen breiten Jeansanzug oder zumindest ein Jeansoberteil. Das Foto ist abgeschnitten. Und ihre Haare sehen auch ziemlich ungewaschen aus. Sie hat lange braune Haare, schulterlang, beziehungsweise sogar noch ein bisschen länger. Und ich finde, sie hat auch so ein bisschen so ein aufgequollenes Gesicht. Ich denke dann vielleicht auch so ein bisschen, ob sie Alkoholprobleme hat oder so.
Sie sieht auf jeden Fall nicht besonders gesund aus.
Es passt zumindest, dass du das Haus als sehr verwahrlost beschreibst und sie inmitten dieses Chaos saß, weil ja, passt zusammen zu dem Äußerlichen.
Als die Polizisten sie jetzt mit den Mordanschuldigungen konfrontieren, entgegnet Marjorie, dass sie mit der gefrorenen Leiche nichts zu tun habe. Sie sagt, Bill habe ihren Freund aus Eifersucht getötet. Also sie erzählt jetzt, dass die Leiche ihr Freund ist, mit dem sie anscheinend schon mehrere Jahre zusammenlebt.
Und Bill, der ihr Ex-Freund ist, kam damit nicht klar und hat ihn deswegen ermordet.
Genau.
Sie Aussage gegen Aussage jetzt. Ne?
Sie erzählt jetzt auch, wie Bill und Marjorie sich kennengelernt haben, nämlich auf einer Rollschuhbahn. Und die haben sich sofort verliebt. Vor allem Bill hat sich anscheinend in die wunderschöne 21-jährige Marjorie verliebt. Weil das kann man sich jetzt bei dem aktuellen Foto nicht so vorstellen. Aber Marjorie war wirklich eine wunderschöne Frau. Und früher haben sich alle umgedreht, wenn sie den Raum betreten hat. Sie hat dunkle Rehaugen, sie hat braune Locken. Und sie ist faszinierend und zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. In der Highschool gehört sie zu den besten Schülerinnen ihres Jahrgangs. Sie besitzt ein nahezu enzyklopädisches Wissen über Geschichte, Literatur und Jura.
Spannend.
Sie ist außerdem eine talentierte Musikerin, spielt jahrelang im Orchester und nach der Schule macht sie einen Bachelor in Soziologie und einen Master in Erziehungswissenschaft. Marjorie ist schlau, sehr schlau, genial schlau. Doch im Laufe der Jahre blitzen in dieser Intelligenz auch immer wieder Anzeichen von Wahnsinn auf. Schon früh ist die junge Frau fasziniert von Geld. Sie ist sich sicher, als Einzelkind wird sie einmal viel erben. Und Geld ist ihr auch sehr, sehr wichtig. Ich habe dir mal zwei Fotos mitgebracht von Bill und Marjorie, wo sie jünger sind. Wie würdest du sie hier beschreiben?
Ich finde, es passt total, was du gerade über sie gesagt hast. Also sie... Da sieht sie komplett anders aus. Also sie hat eine Mittelscheitel, hat schon da auch lange braune Haare, aber dieses strahlende Lächeln und so, das ist schon sehr markant. Und sie wirkt einfach total sympathisch, ehrlich gesagt. Ja. Also einfach wie so ein nettes Mädel. Und daneben ist Bill. Ich finde, Bill sieht ganz anders aus als junger Mensch. Er hat auch so ein, ja, er sieht auch aus wie so ein Philosophiestudent oder so. Er hat eine große schwarze Hornbrille auf und einen schwarzen Vollbart und so einen Trenchcoat an und noch so ein Hemd und einen Pulli darüber. Ja, also.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir heute Abend in eine Bar gehen würden und die beiden würden reinkommen, würde ich sofort denken, das sind Freunde von dir.
Ja.
Also die sehen
voll
super nett aus. Nicht so, wie Marjorie später aussieht. Damals war es auch so, dass Bill sich wirklich unglaublich in Marjorie verliebt hat und er hat sie auch sofort gefragt, ob sie ihn heiraten will.
Und was hat sie geantwortet?
Ja, sie hat ja gesagt, die waren dann auch verlobt und die haben in den 60er und 70er Jahren eine leidenschaftliche Beziehung mit vielen Hochs und Tiefs geführt. Heute würde man wahrscheinlich von einer toxischen Beziehung sprechen und es ist so eine richtige Achterbahnfahrt, bis dann schließlich Marjorie die Verlobung auflöst und sich von Bill trennt. Und seitdem hatten die eigentlich komplette Funkstille, haben nicht mehr miteinander gesprochen. Bis Marjorie dann Bill kontaktiert hat, um die Leiche ihres Freundes verschwinden zu lassen.
Wow!
Ja.
Also das ist die ungewöhnlichste Art und Weise, sich beim Ex-Freund zu melden. Hi, damals habe ich Schluss gemacht und du hattest echt Liebeskummer, aber könntest du mir helfen, eine Leiche zu entsorgen? Am besten bei dir zu Hause in der Garage. Dann lieber nachts so eine Nachricht so, noch wach? Fragezeichen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Marjorie ist zu diesem Zeitpunkt ja auch schon ein bisschen älter geworden. Sie ist jetzt 54 Jahre alt und ja, wir haben schon drüber gesprochen, sie sieht nicht mehr so aus, wie sie früher aussah. Sie ist total aufgedunsen, sie ist verwirrt und sie ist extrem aggressiv, weil sie leidet unter einer schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung. Man hat das schon früher ein bisschen gemerkt, aber da konnte sie das noch so sehr unter dieser Fassade der hübschen Vorzeigestudentin irgendwie verdecken. Aber eigentlich ist Marjorie eine total gebrochene Frau mit starken psychischen Problemen.
Und was genau hat sie denn? Also wenn du sagst Persönlichkeitsstörung, hat man da irgendwie mal eine Diagnose oder so feststellen können?
Also nicht nur eine Diagnose. Okay, Marjorie hat eine Vielzahl an Diagnosen bekommen. Bipolarität, Depression, narzisstische Züge, all das wurde ihr attestiert. Und es war auch so, dass man sie immer als manipulativ, sehr, sehr manipulativ, eiskalt beschrieben hat. Und dass sie aber gleichzeitig total intelligent und charmant war. Also das sind ja auch so Sachen, kennen wir von irgendwie zum Beispiel einem Ted Bundy, ne? Also sehr manipulativ, aber gleichzeitig charmant. Und eine Diagnose, die sie auch noch bekommen hat, war Borderline. Das heißt natürlich übrigens nicht jedes Mal, wenn wir solche Diagnosen nennen, dass Menschen, die so eine Krankheit haben, zu Tätern werden. Es ist bei ihr nur sehr auffällig, dass sie so viele psychische Probleme hat und ihr dort auch niemand, glaube ich, geholfen hat.
Das erklärt natürlich auch, warum sie dann in diesem Zustand gefunden wurde, ne? Mhm. Also wirr geredet hat und vielleicht auch irgendwie zu kämpfen hatte.
Auf die Idee, dass Marjorie gefährlich sein könnte, kommt zunächst aber niemand. Und das scheint ehrlich gesagt sehr merkwürdig, denn wenn man sich mal ihre Biografie anschaut, wird man schnell stutzig. Die Männer in ihrem Leben haben nämlich nur eine sehr kurze Lebenserwartung. Das erste Mal werden die Behörden 1984 auf Marjorie aufmerksam. Kurze Zeit später wird sie nämlich angeklagt, weil sie ihren derzeitigen Freund ermordet haben soll. Die Beweislage ist erdrückend. Aber Marjorie behauptet, ihr Freund habe sie geschlagen und missbraucht. Sie habe in Notwehr mit 6 Schüssen getötet. Die Jury glaubt ihr und spricht sie frei. Marjorie verspricht daraufhin, sich in Zukunft von Schwierigkeiten fernzuhalten. Das funktioniert nicht ganz so gut, weil 4 Jahre später stirbt ihr erster Ehemann an einer Hirnblutung. Angeblich, nachdem er mit dem Kopf auf einen Tisch gefallen ist. Zweifel an dieser Geschichte bleiben. Doch die genauen Todesumstände können nie aufgeklärt werden. Insgesamt sind der Polizei mindestens 5 Männer bekannt, die eine Beziehung mit Marjorie führten und kurz darauf unter dubiosen Umständen verstorben sind.
Mein Gott. Okay, gerade war ich in meinem Kopf bei 2, also ja, der Freund, dann der Ehemann, aber jetzt sind es ja richtig viele, oh mein Gott.
Es sind richtig viele und wir haben ja auch noch den letzten Freund. Dieser Mann bzw. seine in Plastikplan eingewickelte Leiche finden die Beamten nun in der Tiefkühltruhe vor. Wie bereits Marjories erster Freund wurde dieser Mann mit einer Schrotflinte erschossen. Eine umfassende Durchsuchung von Bills Anwesen soll jetzt den Fall aufklären. Die Ermittler wühlen sich durch das Chaos. Überall liegt Müll, überall liegt Dreck und der stapelt sich teilweise bis an die Decke. Es riecht fürchterlich. Aber die Beamten haben Glück. Unter Bergen von Papiermüll und Essensresten stoßen sie auf ein extrem interessantes Indiz. In einem Holzschreibtisch entdecken sie einen handgeschriebenen Abschiedsbrief. Das Dokument ist an die Polizei adressiert worden und enthält 5 Stichpunkte. Erstens, das hat nichts mit dem Fall von Brian Wells zu tun. Zweitens, die Leiche in der Garage ist Jim Roden. Drittens, ich habe ihn weder umgebracht noch bei seiner Ermordung geholfen. Viertens, ich entschuldige mich bei allen, denen ich mal wichtig war. Es tut mir leid, dass ich sie enttäuscht habe. Fünftens, es tut mir leid, dass ich euch dieses Chaos hinterlasse.
Okay.
Unterzeichnet ist dieser Brief mit Bill Rothstein.
Oh, okay.
Also es ist ein Abschiedsbrief.
Ja, er wollte...
Bill wollte sich wahrscheinlich umbringen und hat den hinterlassen.
Okay, das beweist nochmal, dass er wahrscheinlich die Wahrheit gesagt hat, als er die Polizei angerufen hat und gesagt hat, hey, hier ist eine Leiche, ich kann nicht mehr, ich habe Suizidgedanken. Zeigt ja schon, er hat sogar schon einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass man in seinem Abschiedsbrief nicht lügt und der Welt nochmal die ganze Wahrheit erzählen möchte. Deswegen finde ich es schon sehr spannend, dass der erste Punkt ist, das hat nichts mit dem Fall von Brian Wells zu tun.
Aber also, glaubst du, das stimmt? Ich würde nämlich eher sagen, also das denkt sich die Polizei auch, das ist ja ultra auffällig, es geht überhaupt nicht um Brian Wells. Eine andere Leiche, die dort in der Tiefkühltruhe liegt und auf einmal wird über Brian Wells gesprochen.
Gut, aber die waren auch vor ein paar Wochen bei ihm wegen Brian Wells. Er hat es ja mitbekommen. Er hat ja mitbekommen, dass das zu seiner Adresse ungefähr geführt hat.
Ja, aber das hat ja niemand interessiert. Also für die Polizei ist das das Alarmsignal. Sie haben jetzt die Verbindung zwischen Bill und Brian Wells, also dem Pizzalieferanten, und zur Schnitzeljagd.
Aber ich frage mich dann... Warum? Also für mich ist ja jetzt erstmal Marjorie hier sehr, sehr verdächtig. Also sie hat schon so viele Menschen umgebracht und das macht es für mich irgendwie total realistisch, dass sie auch hier die Täterin ist. Weil was wäre Bills Motiv? Das ist ja immer noch irgendwie
klar. Du meinst
klar.
Jetzt bei Brian Wells?
Ja.
Also beim Pizzalieferanten, ja, aber es macht ja auch noch gar keinen Sinn, dass Marjorie darin eigentlich involviert ist. Also
vielleicht hat die dann ja auch schon mal gedatet, vielleicht war die ein bisschen gelangweilt.
Also tatsächlich denkt die Polizei ähnlich wie du. Die denkt sich, da muss es doch eine Verbindung geben.
Oder halt beide zusammen. Also es kann ja auch sein, dass die sich zusammengeschlossen haben und Marjorie kam wahnsinnig wieder in sein Leben zurück und hat gesagt, hey, du magst doch super gerne Elektronik.
Wow,
ich habe hier auch noch eine Schnitzeljagd für dich.
Ja, also tatsächlich geht es den Ermittlern ähnlich wie dir. die versuchen auch alles irgendwie rauszufinden, was dahinter steckt und ob nicht vielleicht Marjorie und Bill halt was mit der Bombe und dem Pizzalieferanten Brian Wells zu tun haben.
Das ist so
und als
komisch.
Erstes vergleichen sie jetzt die Schrift, also die Schrift auf den Hinweiszetteln von der Schnitzeljagd und Bills Abschiedsbrief. Aber ohne Erfolg, weil die Hinweiszettel, die wurden von einer Schreibmaschine abgeschrieben. Die Schrift ist also komplett unbrauchbar.
Aber finden Sie die Schreibmaschine bei denen zu Hause? Gucken Sie da auch mal nach?
Ja, die finden Sie nicht. Es ist eh so ein bisschen so, Sie haben gerade relativ wenig Spuren und Bill hüllt sich einfach komplett in Schweigen, monatelang. Die ganze Wahrheit nimmt Bill tatsächlich mit ins Grab. Weil 11 Monate später, nach dem Banküberfall, stirbt Bill an Lymphdrüsenkrebs. Bis zu seinem Tod beteuert er, nichts mit den beiden Fällen zu tun zu haben. Die Ermittler besuchen ihn an seinem Sterbebett und auch dort können sie ihm kein Geständnis entlocken. Bill bezeugt immer wieder, dass er unschuldig sei.
Was sagt er denn über Marjorie? Sagt er, dass es Marjorie war oder sagt er, beide seien unschuldig?
Also er sagt einfach nichts zum Fall Brian Wells. Also er sagt ja, Marjorie war die Person, die diesen Freund umgebracht hat, aber er sagt nichts zum Fall Brian Wells. Es gibt aber durchaus Auffälligkeiten. Zum Beispiel kann die Polizei herausfinden, dass, also sie gucken sich nochmal diese Briefe genauer an und sehen dann, dass Schrift von Bill durchgedrückt hat. Also dass auf dem gleichen Block sozusagen mal was anderes geschrieben wurde und dann schauen sie sich diese Hinweise
die
genauer
Hinweise,
an.
Ja.
Genau, und sehen sozusagen mit so einer ganz speziellen Technik die alte Schrift, die durchgedrückt hat von Brian.
Also wenn man den Block nimmt und einfach feste schreibt, dann ist da genau. Auf der nächsten Seite da auch noch so ein Abdruck. Und das ist Bill, das ist ja super auffällig. Ja. Also hat Bill die Hinweise geschrieben und damit ist er auf jeden Fall mindestens einer der Täter.
Höchstwahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich,
was,
ja.
Was auch sehr auffällig ist, Bill hat einen blauen Lieferwagen.
Oh mein Gott.
Ja.
Okay, das ist super auffällig und wie krass, dass er einfach auch an seinem Sterbebett nicht darüber spricht. Also dann glaube ich diesen Abschiedsbrief übrigens doch nicht mehr. Ich würde den ersten Punkt dann jetzt doch sehr stark in Frage stellen.
Tatsächlich kommt nach dem Tod von Bill auch plötzlich Bewegung in den Fall dieser tiefgefrorenen Leiche. Marjorie gesteht jetzt nämlich überraschend in U-Haft, ihren Partner getötet zu haben. Also den Mord gibt sie jetzt zu.
Sie hätte es doch jetzt auf Bill schieben können weiterhin.
Ja, total merkwürdig. Sie sagt, sie hätte das gemacht aus Eifersucht wegen einer anderen Frau. Im Januar 2005 wird sie schuldig gesprochen mit einer Mindeststrafe von 7 Jahren Haft. Dieses geringe Strafmaß kommt zustande, weil das Gericht sie als psychisch krank einstuft. Mhm. Marjorie wird im Anschluss an den Prozess in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht.
Okay, ja.
Damit ist zumindest der Fall des Toten in der Kühltruhe geklärt. Aber diese tödliche Schnitzeljagd rund um Brian Wells ist immer noch ungelöst. Besonders Bills Notiz, das hat nichts mit dem Fall von Brian Wells zu tun, lenkt den Verdacht jetzt erst recht auf ihn und auf Marjorie. Außerdem sind sich die Ermittler inzwischen sicher, dass die beiden Fälle zusammenhängen. Sie wissen nur noch nicht, wie.
Und Marjorie gibt aber nicht zu Brian Wells zu. Sie spricht nur über den Mord an ihrem Freund.
Nein, sie sagt jetzt auch ganz viel zum Pizzabomberfall. Sie sagt nämlich, das Evil Mastermind hinter dieser Geschichte, hinter dem Tod von Brian Wells, das ist Bill. Also sie schiebt jetzt, die Tat schiebt sie komplett auf Bill.
Okay, siehst du, ich ändere mal kurz alles. Das eine, das war doch nicht Bill, aber er war das andere.
Genau, okay. Aber das Ding ist, sie ist sonst nicht so klug in ihrer Haft, weil es gibt immer mehr Hinweise, dass sie was damit zu tun hat. Zum Beispiel Zeugenaussagen von Mitinhaftierten. Marjorie spricht nämlich sehr gerne im Gefängnis und sie erzählt anscheinend immer wieder, dass sie den Pizzalieferanten umgebracht hat und sie gibt richtig damit an. Marjorie erzählt auch im Gefängnis, dass sie ihren Freund getötet habe, also ihren Freund, der dann in der Tiefkühltruhe lag, weil er den Plan für den Banküberfall verraten wollte. Also so würde
der war
das,
auch noch mit drin. Also.
Genau, so würde das alles zusammenpassen. Und auch für die Polizei macht das irgendwie Sinn, weil Marjorie ist genau der Mensch, mordlustig, exzentrisch und darauf bedacht, ihre intellektuellen Fähigkeiten zur Schau zu stellen, die sich so ein Banküberfall ausdenken würde.
Beziehungsweise, du hast ja beide als sehr intelligent beschrieben. Auch Bill ist ja auch immer schon sehr intelligent beschrieben worden von seinem Umfeld. Und irgendwie passt dieses Spielchen zu beiden. Aber ich finde allein die Lust am Mord, Das, also das reicht mir nicht aus als Motiv. Da muss doch noch irgendwie mehr dahinter stecken.
Ja, es gibt jetzt immer mehr Hinweise. Es meldet sich auch ein weiterer Zeuge. Er will Marjorie und Bill am 28. August an einem Münztelefon einer nahegelegenen Tankstelle beobachtet haben. Und exakt zu dem Zeitpunkt, als der Anruf in der Pizzeria einging. Also das würde dafür sprechen, dass Marjorie und Bill das auf jeden Fall zusammen gemacht haben und zusammen auch bei der Pizzeria angerufen haben. Die Schlinge um Marjories Hals zieht sich jetzt immer weiter zu. Die Ermittler sind inzwischen überzeugt, dass sie auch für Brians Tod verantwortlich ist. Doch irgendwie fehlt den Beamten das entscheidende Puzzlestück, um den Fall aufzuklären. Warum musste Brian sterben? Was war das Motiv? Und welche Rolle spielte der verstorbene Bill? Im Dezember 2005 gibt es dann plötzlich einen Durchbruch. Ein weiterer Zeuge meldet sich bei der Polizei. Er sagt, sein Schwager habe mit ihm offen über die Planung des Bankraubes geredet.
Eine neue Person.
Genau, und dieser Schwager, der so offen über diese Planung gesprochen haben soll, heißt Ken Barnes. Und der ist ehrlich gesagt kein Unbekannter für die Polizei. Der ist ehemaliger Fernsehtechniker. Und er sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits wegen zahlreicher Drogendelikte in Haft. Und auch im Fall des Pizzabotens war er schon als Zeuge in Erscheinung getreten. Weil er ist ein alter Anglerfreund von Marjorie. Und die Polizei geht jetzt zu Ken und sagt, hey, willst du aussagen, was du mit diesem Fall zu tun hast?
Mhm.
Und dann geben wir dir Strafminderung. Und dadurch packt Ken jetzt aus. Und er gesteht eine Beteiligung an der tödlichen Schnitzeljagd. Laut Ken habe es sich dabei um eine aus dem Ruder gelaufene Verschwörung gehandelt. Führender Kopf sei Marjorie gewesen.
Ja.
Das Motiv war, sie habe Geld gebraucht. Geld, um Ken zu bezahlen. Weil Ken sollte für Marjorie eigentlich einen anderen Auftrag ausführen. Er sollte nämlich ihren Vater umbringen. Marjorie hasst nämlich anscheinend ihren Vater, weil sie das Gefühl hat, er verprasst ihr Erbe. Also Marjorie wurde als Kind sehr verhätschelt und ist ja ein Einzelkind. Und sie hat immer das Gefühl gehabt, wenn es mal Geld in der Familie gibt, steht ihr das zu. Und Marjories Mutter ist vor langer Zeit gestorben und hat auch eine gute Summe Geld hinterlassen. Und Marjories Ansicht nach gehört ihr dieses Geld ganz alleine. Und sie hat jetzt das Gefühl, ihr Vater schmeißt das aus dem Fenster und es ist bald nicht mehr viel übrig für sie und dann hat sie nicht genug Geld. Und tatsächlich finden die Beamten in Marjories Müll auch einen wütenden Brief von Marjorie an eine Bank. Diese Bank hätte anscheinend ihrem Vater erlaubt, eine Safe-Deposit-Box auszuräumen, in welcher Wertgegenstände von Marjorie sich befunden haben. Und diese hätte Marjorie eigentlich von ihrer Mutter bekommen. Und diese Bank, Leo, ist genau die Bank, die Brian ausgeraubt hat.
Oh, jetzt macht alles Sinn.
Mhm. Da ist jetzt das Motiv. Die Polizei denkt sich, dass Marjorie ein böses Genie ist, dass die grausame Schnitzeljagd konzipiert hat, um ihr Geld zu sichern. Also das ist ein bisschen kompliziert. Sie hat diese Schnitzeljagd gemacht, um von allem abzulenken. Und eigentlich sollte Brian nur dieses Geld besorgen, damit sie wiederum einen anderen Mord in Auftrag geben kann.
Aber das, was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum war die Schnitzeljagd dann so ausgefeilt und so kompliziert? Warum hat sie ihn nicht einfach befohlen, dass er reingeht, die erpresst und dann wieder rauskommt? Warum musst du denn noch zum McDonalds-Parkplatz und einen Stein suchen?
Mhm, dazu kommen wir gleich. Ken sagt jetzt erstmal, dass das alles war, um die Polizei abzulenken, damit die Polizei nicht rausfindet, um was es wirklich ging.
Mhm.
Ken gibt an, dass er selbst das Geld benötigt hätte, um seinen Crack-Konsum zu finanzieren und Bill wäre an der Planung beteiligt gewesen, weil er mit der Beute eine Erbschaftsangelegenheit begleichen wollte.
Okay, also sie haben sich einfach drei skrupellose Menschen zusammengeschlossen, weil sie alle Geld haben wollten. Es ging allen anscheinend ums Geld.
Ja, laut Ken sind es nicht nur drei Leute, sondern vier.
Noch jemand.
Ken zufolge war der Pizzabote Brian Wells selbst in die Tat involviert.
Oh mein Gott.
Ja, also hier hast du deinen Plot-Twist. Ken erzählt jetzt, dass Brian, also der Mann, der am Anfang dort auf der Straße saß, diese Bombe um sich geschnürt hatte und um Hilfe gefleht hat, dass der selbst darin involviert war und das alles mitgeplant hat.
Aber er hätte sich selber dann so Rätsel stellen müssen, oder wie?
Ja, also was Ken behauptet, ist, dass Brian die ganze Zeit in die Planung eingebunden war. Und deswegen hat er auch noch diesen Anruf angenommen und er hat extra noch diese zwei Pizzen ausgefahren, weil das war alles schon geplant. Wovon er aber nicht wusste, dass die Bombe echt war. Laut Ken war das so, dass das niemand wusste, außer Marjorie und Bill. Die haben sich nämlich dieses kleine Späßchen erlaubt. Und er und Brian dachten die ganze Zeit, es wäre eine Fake-Bombe.
Das erklärt, warum er ein Lolli lutscht in der Bank. Niemand mit der richtigen Bombe, der Angst um sein Leben hat, würde da doch so gechillt wieder rausgehen. Und das erklärt auch, warum ich dieses Video damals gesehen habe und so dachte, warum ist der so entspannt? Mhm. Warum redet der denn so gemütlich über alles? Der hat eine Bombe um den Körper.
Es würde auch erklären, warum er erst Panik kriegt, als die Polizei ihm sagt, dass es eine richtige Bombe ist.
Ja, und dass er auch, als es auch schneller anfängt zu ticken und so, und dann wahrscheinlich denkt er, okay, gleich werde ich sehen, ob es fake ist oder nicht, und bekommt Panik.
Laut Ken war es aber auch so, dass Brian gar nichts davon wusste, dass er auch eine Fake-Bombe tragen sollte, und er hat dann auch Panik gekriegt. Er wollte eigentlich weg, aber Marjorie und Brian haben ihm befohlen, den Bankraub durchzuführen. Sie haben ja auch gesagt, wenn du das alles löst, dann kommt ja die Bombe weg. Genau, dann ist das gar kein Problem. Und laut Ken ist es so, dass diese Schnitzeljagd halt auch dafür da war, um die Polizei abzulenken. Er sagt aber auch, dass sich dieses teuflische Spiel irgendwie verselbstständigt hat. Und dass Marjorie und Bill daran auch ein bisschen Spaß hatten.
Ja, so wirkt es ja tatsächlich.
Es bleibt ja noch eine große Frage. Warum hatte Brian überhaupt Kontakt zu der Bande? Also, jetzt hat ja Ken behauptet, dass es so war, dass Brian in diesen Fall involviert war. Und wie soll er denn involviert gewesen sein? Also wie hat er die Leute kennengelernt? Und das soll wie folgt passiert sein. Brian hat sich ja immer wieder mit einer Prostituierten getroffen. Und diese Prostituierte war auch eine Bekannte von Ken. Und als die Bande nach einem Laufburschen suchte, erzählte Ken das seiner Bekannten, die Prostituierte. Und die hat gesagt, ich habe einen geeigneten Kandidaten, nämlich einen Pizzaboten, Brian. Er war also das perfekte Opfer, weil er lieferte durch seinen Job als Pizzabote das perfekte Alibi und seine Liebe zur Schnitzeljagd lieferte den perfekten Plan. Fast wie ein perfektes Verbrechen.
War das seine eigene Idee?
Nein, aber vielleicht sind die dadurch da drauf gekommen.
Weil sie mitbekommen haben, dass er das Hobby mag.
Ja. Und die Bombe soll von Bill, dem Tüftler, gebaut worden sein. Marjorie und Bill scheinen zunächst die Tat aus Habgier geplant zu haben. Sie wollten das Geld vom Banküberfall haben und durch die Schnitzeljagd die Polizei ablenken. Aber es wirkt so, als wäre dieses Spiel außer Kontrolle geraten und als hätten Marjorie und Bill am Ende sehen wollen, wie weit können wir gehen. Ich habe ja schon drüber gesprochen, diese zwei waren dafür bekannt, dass sie sehr intelligent sind und dass ihnen das auch sehr wichtig war, immer wieder zu zeigen. Und es wirkt so ein bisschen so, als wollten sie der Welt zeigen, wir sind schlauer. Schlauer als Brian, schlauer als die Justiz, schlauer als alle Menschen.
Ja, also da muss ich sagen, es geht schon schlauer, ne? So ein paar Dinge. Allein, dass sie zum Beispiel den Pizzaboten zur Adresse von Bill schicken. Mhm. Beziehungsweise, da ist kein Haus weit und breit, nur das von Bill.
Ja, mega dumm.
Das ist dumm. Dann, dass sie im Wald warten, im blauen Van. Also ist doch klar, dass die Polizei die Verfolgung aufnimmt. Hä? Dann, dass da auch nicht so viel Geld in der Bank überhaupt zur Verfügung war. Kann man ja vielleicht auch mal checken, irgendwie wie geht das vonstatten? Die brauchen ja wirklich Geld und so. Ich weiß nicht.
In der Netflix-Doku Evil Genius sieht man auch, wie so ein Journalist mit Marjorie die ganze Zeit spricht. Und die ist halt manisch, ne? Also die merkt auch gar nicht, dass das alles keinen Sinn ergibt. Sie denkt, sie hat das perfekte Alibi gefunden. Sie denkt, sie hat dann sich irgendwelche Pläne ausgedacht, was sie behauptet, warum sie an diesem Münztelefon gesehen wurde. Und es macht alles keinen Sinn. Und sie denkt auch, die Leute glauben ihr das aber, ne? Sie sagt auch die ganze Zeit so, ich sehe doch wohl nicht aus wie eine Killerin. Und sie sieht aus wie eine Killerin in dem Moment, ist total verrückt. Und sie merkt das gar nicht. Ja, das muss man halt auch immer wieder sagen, ne? Wir haben es hier mit einer Person zu tun, auch die psychisch belastet ist.
Ja.
Aber durch Kens Aussage hat die Polizei nun alles, was sie für eine erneute Anklage von Marjorie brauchen. Am 28. Februar 2011 wird sie in allen Punkten schuldig gesprochen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass sie der führende Kopf hinter der Verschwörung war. Dementsprechend hart fällt auch das Urteil aus. Lebenslange Freiheitsstrafe plus 30 Jahre. Lebenslänglich bedeutet für Marjorie nur 6 Jahre Haft, weil sie stirbt am 4. April 2017. Wie bereits Bill einige Jahre zuvor erliegt auch sie dem Krebs. Der Prozess gegen Marjorie sollte ja eigentlich die Rätsel um den Pizzabomberfall aufklären. Doch viele Punkte sind bis heute ungeklärt. Vor allem auch Brians Mitschuld, die wurde immer wieder diskutiert.
Ja, die hat ja eigentlich uns jetzt nur wirklich Ken erzählt, oder?
Ja, also Ken und auch Marjorie haben in den Vernehmungen immer wieder gesagt, dass Brian Wells ein Teil der Verschwörung war. Marjorie ist auch richtig sauer geworden, als es zur Frage stand, dass Brian nicht ein Mitglied war. Was vielleicht daran liegen könnte, dass wenn Brian nicht ein Teil der Verschwörung war, hätten die alle noch für Mord angeklagt werden können.
Ah,
weil,
ja.
Weil, also dann wäre es ja vorsätzlich gewesen, also dann hätten sie es ja geplant. Mhm. Und
sonst wäre es halt einfach etwas, was aus dem Ruder gelaufen
genau.
ist. So haben es wahrscheinlich
ja.
dargestellt.
Und es wäre sonst auch heimtückisch übrigens, weil sie ihm so dieses Spiel mit ihm gespielt hätten.
Mhm. Aber wie kann man das denn jetzt herausfinden? Also gibt es irgendwelche Hinweise, weil Ken behauptet, dass Brian da mit drin war. Gibt es irgendwelche Unterlagen, irgendwie eine, irgendeinen Briefverkehr oder so?
Es gibt tatsächlich etwas. Eine Zeugenaussage aus dem Jahr 2018. Die lässt nämlich wieder Zweifel daran aufkommen, dass Brian wirklich ein Mittäter war. Und das ist die Prostituierte. Die Prostituierte, die eigentlich gesagt hat, dass sie Brian angeheuert hat.
Stimmt. Also, die war ja
diese Freundin von Ken, ne?
Sie war ja quasi der Mittelsmann, beziehungsweise genau. Mittelsfrau und hat hier Brian ins Spiel gebracht als einen perfekten, quasi, ausführenden Idioten für die anderen, ja.
Ja, die packt in der Serie Evil Genius auch aus und die sitzt dort und die ist vollkommen fertig und sie sagt, es wird jetzt Zeit, dass sie die Wahrheit sagt, weil sie hat einem unschuldigen Menschen etwas Schreckliches angetan.
Krass.
Sie erzählt, dass sie einen Auftrag von einem Freier bekommen hat und dieser Freier war Ken. Und der hat gesagt, sie solle einen Laufburschen für einen geplanten Bankraub finden. Und dafür hat er ihr $5,000 geboten, Geld, das sie benötigt hat, um ihre Cracksucht zu finanzieren. Und dafür, sagt sie, hat sie den Brian geliefert. Und sie hat den Brian geliefert, weil sie wusste, dass es so jemand, ja, sie hat ihn, glaube ich, als Loser bezeichnet. Mhm. Also jemand, den man gut dazu kriegen könnte, der sich nicht viel wehrt. Und das würde halt zeigen, dass Brian wirklich komplett unschuldig war, dass mit ihm dieses Spiel gespielt wurde, dass ihm vielleicht zwar gesagt wurde, die Bombe ist nicht echt und du musst dir keine Sorgen machen, du musst einfach die Schnitzeljagd machen. Das würde wirklich bedeuten, er war einfach unschuldig, ist dort reingetrieben worden und musste diesen schrecklichen Plan mitmachen.
Also es würde auch bedeuten, dass er noch nicht mal für Geld mitgemacht hat, sondern einfach nur von ihr ans Messer geliefert wurde und er war wirklich jemand, der...
Mhm.
der überfallen wurde.
Ja, sie hat dann gesagt, dass sie diese Dienstpläne an Marjorie und Bill gegeben hat und dass sie deswegen genau wussten, wann müssen sie anrufen. Das Tragische ist übrigens auch, diese Prostituierte sagt, dass Brian auch irgendwie ein Freund für sie geworden ist und sie hatte ja auch Sex mit Brian. Die kriegt später ein Kind und sie ist sich ziemlich sicher, dass das von Brian ist.
Was?
Mhm, und dieses Kind sieht Brian auch richtig ähnlich.
Oh mein Gott.
Ja. Und deswegen, ich glaube, das führt auch dazu, dass sie dann am Ende aussagt und sagt, dass das alles gar nicht so war, weil sie ja eigentlich, sie wusste es ja auch nicht, ne? Sie dachte, es geht nur um einen Bankraub. Sie wusste nicht, dass Brian ermordet wird.
Boah, das ist, also ich bin planlos, muss ich sagen. Also das ist jetzt schon die Theorie, die ich am ehesten denke, dass ich ihr vertraue und sie glaube.
Ja.
Das wäre ja auch die Theorie, die Marjorie und Ken nicht so erzählt hätten, weil es natürlich auch ihre Haftstrafe verlängert. Und deswegen haben sie sich vielleicht irgendwie das ausgedacht.
Ja, es ist bis heute unsicher. Also man weiß nicht, ob Brian wirklich an diesem Schicksalstag komplett ahnungslos war. Ich habe gesprochen mit dem Ermittler Jason Wick, der tatsächlich damals in diesem Fall ermittelt. Er war der führende Ermittler der Einheit des Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms und Explosives. Im Interview hat er mir Folgendes erzählt.
Even though you can't get everybody, you can't prosecute everybody, you know, your goal is hopefully to prosecute the people who are most culpable or most responsible. Mm-hmm. And in my humble opinion, Marjorie Deal and Bill Rothstein were most culpable. They were the masterminds, for lack of a better term, you know, behind the case. Like I said, Bill Rothstein died before we could charge him. But Marjorie Deal was brought to justice and, you know, Ken Barnes, his involvement. Yeah. I mean, he was, you know, again, he was a secondary player, but he participated. So, as I sit here, I think, you know, I'm satisfied with the outcome.
Ja, er hat ja gerade gesagt, die Frage nach der Schuld des Pizzabotens lässt sich wohl nie endgültig klären. Aber für ihn ist ganz klar oder für die Allgemeinheit ist ganz klar, wer die Strippenzieher hinter dem Pizzabomberfall waren. Und da sind sich heute alle einig, das waren Marjorie und Bill.
Och Mann, Also ich will vor allem auch die Rolle des Pizzabotens geklärt haben.
Ja, also.
Und dass er das selber auch noch nicht mal so eindeutig sagen kann, das ist schon. Oh, also ich denke ja gerade nach, wäre er sonst so entspannt gewesen?
Ja, wenn du denkst, dass du nur diesen Banküberfall machen musst und dass du nicht eine richtige Bombe um den Hals trägst.
Er hätte doch mitbekommen müssen, was ihm da umgeschnallt wurde. Er hat doch gesehen, dass es keine Attrappe war, sondern irgendwie ein aufwendiges, konstruiertes Ding. Also, okay, ja, vielleicht kann er es nicht sofort identifizieren, aber wenn er jetzt komplett ahnungslos zu dem Haus gefahren wäre, ne, und einfach nur zwei Salamipizzen dahin bringen wollte, wäre er dann nicht total verstört, wenn es auch nur ein Überfall ist? Also auch wenn er wüsste, es wäre eine Attrappe und nicht eine wahre Bombe, auch dann wäre man doch so, Gott, was passiert hier? Der muss ja auch bedroht worden sein. Da waren ja Waffen im Spiel, er musste in eine Bank. Also all das ist ja egal, ob es eine Attrappe ist oder nicht. Auf jeden Fall nicht die Stimmung, wo du einen Lolli lutscht.
Ich finde das immer so schwer zu beurteilen, weil im Endeffekt kann er ja auch innen drin super aufgewühlt gewesen sein und man sieht es einfach nicht. Mhm. Also die Familie von Brian, die ist super sauer darüber, dass darüber überhaupt noch diskutiert wird. Mhm. Die sagen auch, dass sie total sauer sind, wie die Polizei mit diesem Fall umgegangen ist, dass Brian nicht geholfen wurde. Zum Beispiel wurde Brians Kopf auch abgesägt, um diese Bombe heil zu sichern. Also denen war es wichtiger, dass die Bombe heil bleibt, als dass die Leiche von Brian heil bleibt.
Ja, die wollten halt die Bombe untersuchen können.
Ja,
ne?
Das hat die Familie sehr stark kritisiert. Ja. Es gab verschiedene Punkte, wo die sehr sauer waren. Ich habe dieser Prostituierten schon geglaubt in dem Interview. Kannst du natürlich auch schwer beurteilen, aber für mich macht es auch total Sinn, dass Marjorie und Ken ganz bewusst immer gesagt haben, er war involviert, um halt nicht eine höhere Strafe zu bekommen. Gut, am Ende werden wir es nicht wissen. Ich bin natürlich auch total gespannt auf die Theorien, die ihr alle habt und uns hoffentlich schreibt. Am Ende ist dieser Pizza-Komplott wohl vor allem die Geschichte zweier gescheiterter Existenzen, der Niedergang zweier Menschen, die sich selbst total überschätzt haben und dachten, sie sind schlauer als der Rest der Welt.
Ja.
Zwei narzisstische Persönlichkeiten, die überzeugt waren, ihre Intelligenz würde sie unantastbar machen. Das hatten wir ja auch öfter schon bei Mord of X. Der Plan ging am Ende aber nicht auf. Marjorie und Bill starben einsam und allein und am Ende waren sie doch nicht schlauer als alle anderen und ihre teuflische Schnitzeljagd endete für Marjorie am Ende nur im Gefängnis.
Oh mein Gott.
Ja.
Dieser Fall.
Also das ist wirklich was, das habe ich noch nie gehört.
Nee. M-m.
Das habe ich noch nie gehört. Es ist,
also ich bin auch total froh, dass du mir jetzt alle Details erzählt hast, weil ich weiß auch gar nicht, warum ich danach nicht noch die Doku komplett weggesuchtet habe. Mhm. Also es gibt ja auf Netflix Evil Genius, das war ja wahrscheinlich auch da, wo die Zeugin, die Sexarbeiterin am Ende nochmal interviewt wurde. Ne? Der volle Titel, die wahre Geschichte des grausamsten Banküberfalls in den USA. Sehr langer Titel.
Ja.
Also ja, ich bin schockiert. Ich finde solche rätselhaften Fälle ja eh immer, das ist so. Mhm. Deswegen bin ich ja auch immer bei Cold Cases sehr involviert und denke so, oh Gott, ich muss da jetzt mehr wissen und boah, ein Rätsel und ich muss das lösen. Aber das ist ja wirklich die absolut schlimmste, makaberste, düsterste Version von Menschen, die Rätsel mögen. Die haben es nämlich einfach umgesetzt in Form eines Spiel um Leben und Tod und es hat mich teilweise ein bisschen an Yuna Bomber erinnert, weil auch Menschen isoliert und auch intelligent sich eingeschlossen haben und an Bomben rumgebaut haben. Also da gab es so ein paar Parallelen, nur nochmal irgendwie so sinnlos. Es ist so, also nicht, dass Yuna Bomber sinnvoll wäre, aber es ist so irgendwie, also sie haben kein Geld bekommen, sie kommen ins Gefängnis. Es ist wahrscheinlich im Wahn auch passiert.
Ja. Es ist einfach super gruselig, diese Vorstellung, dass jemand ein Rätsel lösen muss, um sein Leben zu retten.
Ich bin gespannt, ob wir hier bei Mord of X in Zukunft noch ein paar Mal darüber berichten, wenn wir irgendwie neue Infos dazu kriegen, weil ich kann mir vorstellen, dass da schon noch mal irgendwas rauskommt.
Ja.
Auch wenn er anscheinend ja noch ein Kind hinterlassen hat. Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch mal später Leute, Angehörige sich einsetzen dafür, die wahre Rolle von Brian zu klären, weil das ist noch die offene Frage für mich. Was war Brians wirkliche Rolle?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass er komplett unschuldig war. Bei dir sind noch Zweifel. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Nur sein Verhalten hat mich halt irgendwie verwundert.
Ja,
aber sonst, also ich frage mich, welcher Mensch macht das denn wirklich sonst freiwillig mit? Und
ja, ich würde sagen, Leos Tipp, schaut euch die Serie Evil Genius an.
Leos Tipp, schreibt uns eure Theorien.
Genau, und sagt uns dann, was ihr denkt.
Und natürlich, falls ihr nach Mord of X Folgen immer ein bisschen verstört seid, gibt es ja noch einen Podcast, wo es ein bisschen positiver zugeht. Und das ist True Love. Da könnt ihr rübergehen und kriegt positive Geschichten. Und ja, wir verlinken euch natürlich nochmal alles auch in der Folgenbeschreibung.
Bis dann, liebe Exis.
Macht's gut. Cheers.
Bis nächste Woche.
Bye.